Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Sven Gabor Jansky.
Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
Heute haben wir einen besonderen Gast. Das ist der Sven Gabor Jansky. Das ist Europas so ziemlich wahrscheinlich bekanntester Zukunftsforscher. Auf jeden Fall ist er der Besitzer, Inhaber, Gründer, Geschäftsführer von Europas größtem Zukunftsforschungsinstitut. Das heißt To Be Ahead. Das heißt, der Mann, den wir heute zu Gast haben, ist ein professioneller Glaskugelschauer, wobei er das gleich ganz wesentlich abstreiten wird, weil was er macht, ist nicht Glaskugelschauen und nicht Kaffeesatz lesen, aber das wird er uns gleich erklären, wie er denn wissenschaftlich daran geht, uns die Zukunft zu prognostizieren. Sein Businessmodell ist, dass er diese Prognosen an die Wirtschaft verkauft und die denken sich, das ist eine sehr gute Idee, weil das, was der Sven Gabor Jansky sich einfallen lässt oder nicht einfallen lässt, das passt meistens. Das ist also ein ziemlich guter Wetterbericht der Wirtschaft meistens. Und wir reden heute über die ganz großen Trends der Zukunft und einer davon, wenig überraschend, ist der, der uns hier beschäftigt, also Longevity, Biohacking, Healthspan, Langlebigkeit und sogar, es wird die Behauptung heute in diesem Gespräch aufgestellt, dass der erste Mensch, der nicht stirbt, schon auf der Welt ist. Habe ich das bisher alles halbwegs vernünftig zusammengefasst?
Perfekt, perfekt, Stefan. Ja, klar.
Du verkaufst Prognosen. Sag uns denn, was sind denn so die besten Prognosen, die du in den letzten Jahren abgegeben hast, die dann auch wirklich eingetroffen sind?
Also da gibt's eine ganze Menge. Als ich das Institut gegründet habe, vor 24 Jahren schon, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war die Zeit, als die Musikindustrie quasi bedroht war von Napster und Raubkopien und sowas, ja, keine CDs mehr verkauft wurden. Damals haben wir prognostiziert, dass die Musikindustrie tatsächlich zusammenbrechen wird, 50% runter an Mitarbeitern, Umsatz und so weiter, aber dass sie am Ende durch ein digitales Modell wieder mehr verdienen wird als je zuvor. Und wir, dieses digitale Modell haben wir damals beschrieben mit, die Musik wird dann wie aus dem Wasserhahn kommen, du drehst auf, zahlst eine Monatsgebühr und dann fließt das raus.
Okay.
Die einzigen, die heute in der Musikindustrie wirklich Geld verdienen, sind die Streamingdienste. Also ist genau das. Ja. Wir haben als 2 Jahre bevor das erste iPhone herausgekommen ist, 2007 ist es rausgekommen, 2005 haben wir den App Store beschrieben, also das Geschäftsmodell hinter dem iPhone. Und vielleicht ein drittes Beispiel: im Jahr 2018, also vor 7 Jahren jetzt, haben wir eine Studie rausgebracht, wo uns eine unserer Kunden, ein Unternehmen gefragt hatte, wie wird denn 2025 die Kommunikation zwischen Kunden und den Unternehmen und Unternehmen und den Kunden aussehen, also Kundendialog. Und in dieser Studie damals 2018 haben wir präzise beschrieben, wie im Jahr 2025 der Übergang erfolgt von sogenannten KI-Tools auf AI-Agents. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt nicht, wir sind keine Wahrsager, natürlich nicht, sondern wir haben eine wissenschaftliche Methodik, die kann man studieren. Bei uns arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung, also das kann man sogar promovieren. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man verstanden, wie man die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre von Geschäftsmodellen, von Technologien und so weiter prognostizieren kann. Und das ist das, was wir machen für die, du hast es genau richtig gesagt, für die Wirtschaft. Und die machen dann ihre Zukunftsstrategien. Also das Ergebnis ist nicht, ich weiß, wie es in 5 Jahren ist. Das ist ein Zwischenergebnis. Das wirkliche Ergebnis ist, ich habe eine Strategie. Ich weiß, als erstes mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dann, und dann bin ich in den nächsten 5 Jahren richtig gewachsen, habe viele Millionen verdient.
Ja, wenn ich weiß, wie in 5 Jahren das Wetter ist, kann ich mir rechtzeitig einen Regenmantel kaufen.
Mhm. Auch das geht.
Oder ich erzeuge Regenmäntel, ist wahrscheinlich die noch bessere Idee.
Ja, genau.
Wie schaut eure Glaskugel aus, die keine Glaskugel ist? Wie schaut ihr in die Zukunft? Was habt ihr für Berechnungsmodelle oder was sind eure Mechaniken, Techniken?
Ja, also tatsächlich die wissenschaftliche Zukunftsforschung, die hat ein wesentliches Prinzip. Und dieses Prinzip heißt, du musst Um Zukunft zu prognostizieren, musst du heute mit den Menschen sprechen, die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft mehr beeinflussen als andere Menschen. Und das sind typischerweise, also wenn wir über Technologien reden, ja, auch bei Longevity reden wir ja ganz viel über Technologien, sind das typischerweise so die Strategiechefs, Innovationschefs, Technologiechefs von großen trendtreibenden Unternehmen in der Welt. Also Beispiel im Longevity-Bereich, der Simon Coses, der Chief Medical Officer von Microsoft. Ja, das wäre so ein typischer Gesprächspartner. Und die ganzen KI-Entwickler. Ich kenne ganz gut den Aravind Srinivas, das ist der Gründer von Perplexity, der in den letzten 3 Jahren irgendwie 18 Milliarden Bewertung generiert. Also mit solchen Leuten reden wir und fragen sie, was tut ihr heute, was habt ihr gerade entschieden, wo steckt ihr euer Geld rein, was glaubt ihr, was daraus in den nächsten 5 bis 10 Jahren rauskommt und was hat das für Auswirkungen auf die Branche und die und die und die und die. Und wenn du das mit ganz vielen machst, also wir machen 10 pro Woche, also 500 im Jahr und über 24 Jahre sind da ganz schön viele Interviews zusammengekommen, dann kannst du das zusammenfassen und dann kannst du das verdichten und dann hast du keine Garantie natürlich, ja, keine Wahrsagerei, aber das wahrscheinlichste Zukunftsbild von den verschiedenen Branchen. Das ist wissenschaftliche Zukunftsforschung.
Geil. So, und jetzt möchte ich gern wissen, was sind denn die Dinge, die uns in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren prägen werden als westliche Gesellschaft? Was sind so die ganz großen Themen? Ich vermute mal, KI wird wahrscheinlich noch weitere Auswirkungen haben in allen Lebensbereichen. Und zwar wird sie sich nicht darauf beschränken, im Computer stattzufinden, sondern sie wird auch manuelle Arbeiten verrichten, vermute ich jetzt einmal. Da gibt es ja schon diese ersten chinesischen Roboter, die schon im Haushalt ziemlich gut helfen können, um, ich glaube, 5.000 Euro oder so. Also das ist schon wirklich sehr nah.
Ja.
Und, ja. Und dann sage ich jetzt einmal wahrscheinlich Longevity. Weil das merke ich ja auch in meinem Umfeld, dass mich auf einmal Menschen ansprechen, wo ich das nie gedacht hätte, die mit mir einfach mal über Magnesiumverbindungen diskutieren möchten. Und zwar nicht, ich kaufe mir mal ein Magnesium, sondern die dann den Unterschied zwischen Oxid und Taurat wissen wollen.
Genau, das ist dann der Moment, wo die Party echt langweilig wird und man irgendwann sagt, sorry, ich muss jetzt weg, ich kenne die Situation.
Das sage ich dann meistens, don't get me started, aber ich habe dann eine Warnung ausgesprochen, also der Disclaimer ist da und dann habe ich, eine Stunde Freifahrtschein. So, aber jetzt sag Sven, ist das richtig verortet, ist das richtig hergeleitet, wie siehst du das?
Also du hast 2 von 4, ich würde sagen von der 4 wichtigsten Zukunftstechnologien genannt tatsächlich. Also erstens KI. Und bei KI muss man davon ausgehen, du hast es gesagt, humanoide Roboter gibt es heute schon ungefähr 60, na wahrscheinlich international sogar 80, also 60 chinesische, du hast von den chinesischen geredet, ja, 60 chinesische Unternehmen, nochmal 20 so in USA und ein bisschen Europa und so. Es ist wirklich zu erwarten, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre die zu bezahlbaren Preisen in Haushalte, in Unternehmen und überhaupt kommen. Die wirkliche Auswirkung, die haben aber ganz wenige noch vor Augen, die heißt nämlich, dass es mehr von diesen humanoiden Robotern und AI-Agents sozusagen gibt als von Menschen. Ja? Also diese Dimension, dass dann die meiste Kommunikation zwischen diesen Agents passiert und nicht mehr zwischen Mensch und KI oder Mensch und Mensch, das haben die meisten noch gar nicht vor Augen. Aber das passiert tatsächlich innerhalb der nächsten 5 Jahre.
Das heißt, wir stellen uns jetzt ganz konkret, wir stellen uns da jetzt vor, dass die Reinigungskraft im Hotel ist nicht mehr ein Mensch, sondern ist ein Roboter. Die Person, die mir das Schnitzel bringt oder in unserem Fall halt das Steak, im Restaurant ist wahrscheinlich ein Roboter oder kann ein Roboter sein.
Kann ein Roboter sein. Es gibt natürlich auch so das Premium-Segment, wo das immer noch Menschen sind, aber dann kostet es eben mehr. Aber in aller Regel wird das ein Roboter sein. Außerdem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder von uns nicht nur einen, sondern vielleicht 2, 3, 4, 5 persönliche AI-Agents haben, also die sozusagen an der eigenen Persönlichkeit trainiert ist. Das werden dann keine Roboter sein, sondern die werden eher so durchs Internet gehen, ja, vielleicht mit Avatar-Figuren. Und auch die werden sich miteinander unterhalten. Also es wird in 5 Jahren überhaupt nichts Verrücktes sein, dass sich unsere Avatare miteinander austauschen. Dann gibt es halt extra Plattformen dafür, ja, nennt sich dann Metaversum und so weiter. Und auf dem Weg dahin müssen wir auch noch davon ausgehen, dass solche Spielereien in die Welt kommen wie Quantencomputer, was dann echt nochmal eine richtige Geschwindigkeit.
Weil das dann alles noch viel schneller wird und damit auch durch die gesteigerte Geschwindigkeit dann auch Anwendungen von Technologien möglich werden, die einfach im Moment nicht funktionieren, weil es zu langsam ist.
Ja, exakt. Zweites Thema, die Energie. Wir haben, also all diese KI braucht Energie, die Welt braucht Energie, viel mehr, als sie bisher hat. Wir gehen davon aus, dass etwa im Jahr 2040 die Welt zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbrauchen kann. Bis dahin steigt der Verbrauch, der verdreifacht sich. Aber trotzdem hat die Welt mehr da, als man verbrauchen kann. Warum? Weil eine Technologie bis dahin in die Welt kommt, die heute schon da ist, aber eben noch nicht in voller Gänze, die sogenannte Kernfusion. Bitte nicht an Radioaktivität denken, darum geht's nicht. Es geht um 2 starke Laserstrahlen, die Atome aufeinander schießen. Die beste Kombination scheint im Augenblick Wasserstoff und Bor, also Boron, zu sein.
Bohr brauchen wir eh.
Durch die Kraft verschmelzen die und es entsteht Energie.
Ja.
Wahrscheinlich die effektivste und sauberste Energieproduktionsquelle, aber eben noch nicht heute, sondern ab 2040 ungefähr.
Okay.
Dritte Technologie, die uns ganz doll prägen wird, ist die alles, was mit Space zu tun hat, alles, was mit Weltraum zu tun hat, weil wir in der Tat dahin gehen, also ihr wisst, es mit den Raketen ist ziemlich billig geworden, die da hochzuschießen. Ja. Die diverse Länder haben sich vorgenommen, eine Station auf dem Mond, also eine auch belebte Station auf dem Mond zu machen. Die NASA hat inzwischen eine Roadmap to Mars, also wirklich bis zur ersten Marskolonie, wo irgendwie Menschen leben. Wobei die ersten, die da leben werden, sind natürlich keine Menschen, sondern humanoide Roboter, die das ganze Zeug da oben aufbauen. Ja. Also da gibt es jetzt noch nicht in den nächsten 10 Jahren, aber da gibt es einen ganz klaren Weg dahin. Naja, und die vierte Technologie, über die reden wir heute, Longevity und alles, was damit zu tun hat. Medizin wird wahnsinnige Sprünge machen in den nächsten Jahren. Getrieben einerseits durch KI, natürlich, das hat alles miteinander zu tun, getrieben andererseits durch Erfolge und Errungenschaften sozusagen in der Gentechnik und Stammzell und so weiter. Werden wir ja gleich noch drüber reden.
Ja, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, weil das ist so ein Thema, das begegnet mir in meinen Vorträgen immer. Ich mache dann immer blöde Witze, aber ich kenne halt die wirkliche Antwort nicht. Es war irgendwie vor 4 oder 5 Jahren so, da gab es, glaube ich, eine McKinsey-Studie und da wurde zum ersten Mal beim Thema Longevity eine Zahl auf die Präsentation geschrieben, die hatte deutlich mehr Nullen, als ich mir merken kann. Und mehr oder minder in dem Moment begannen Leute, die sich bis dato mit Langlebigkeit überhaupt nicht beschäftigt haben, Leute, die eigentlich keine Ahnung, was bis dahin Alkohol und Zigaretten verkauft haben, zu sagen, das ist die Zukunft, da wollen wir hin und da gehen wir jetzt auch mit massiv Geld rein. Hast du irgendeine anekdotische Ahnung, wie es dazu kam, dass da irgendwann mal dieses Thema so massiv bewertet wurde? War das ein Kollege von dir, der gesagt hat, das muss jetzt sein? War das einfach schon damals spürbar? Weil tatsächlich ist es ein Gamechanger. Wir waren ja mit dem Biohacking, wir saßen ja irgendwie in so einer Telefonzelle und da waren dann alle versammelt, die es gab. Und das war zwar recht gemütlich und man hat keine Heizung gebraucht, aber du ahnst es. Und das war ja alles recht nerdig. Und wenn ich mir heute meine Kundenliste anschaue, dann sind es irgendwie die schönsten Hotels in deutschsprachigen Europa. Ja. Es gibt international Konferenzen, wo du da denkst, okay, 2.000 Euro für ein Ticket ist schon ganz schön geil. Und finden in den Emiraten Veranstaltungen statt, wo irgendwie Zukunftsmodelle vorgestellt werden, wo du denkst, okay, also ich muss keine Supplements mehr nehmen, sondern die nimmt jetzt meine AI und sagt mir dann, was in 6 Monaten mit meinem Körper passiert, wo ich dann auch sagen muss, okay, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Hast du da irgendwie eine Antwort für mich?
Also du, wo das losgegangen ist, in meiner Welt, in der Welt der Zukunftsforschung, ist das Ganze tatsächlich losgegangen mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Das war ein, aber der liegt natürlich schon ein bisschen weiter zurück.
Ja, aber es ist leistbar geworden.
US-Präsident, genau, ja. Aber dann ging die Entwicklung wahnsinnig schnell. Ich habe relativ also ich besuche jedes Jahr einmal das sogenannte BGI, das ist das Beijing Genomics Institute, das größte Geninstitut der Welt, kenne die da inzwischen ganz gut und habe jetzt über die Jahre mitverfolgt, wie schnell das gegangen ist, dass die Kosten für die Sequenzierung eines menschlichen Genoms so zusammengeschrumpft sind, dass es quasi eigentlich tatsächlich für jede möglich ist und dass die Krankenkassen das zahlen können und so weiter. Und also aus meiner Sicht ist vielleicht ist das eine sehr rationale Sicht. Es ist keine 100% Antwort auf deine Frage, warum jetzt plötzlich alle, die früher Zigaretten verkauft haben, das machen. Ja, aber in meiner Welt ist das dadurch möglich geworden, dass sozusagen die, wie soll ich das sagen, die Gesundheit und natürlich dann Langlebigkeit so ein bisschen aus der Welt des ich muss dran glauben oder ich herauskommt in die Welt des ich kann es berechnen, wenn auch nicht auf die letzte Kommastelle natürlich, aber ich kann es irgendwie kalkulieren und sehe und damit eröffnet sich natürlich ein Massenmarkt. Ja, vorher sind die Believer da drin und plötzlich sind alle, die irgendwie halbwegs, wie soll ich sagen, rechnen können.
Sehr abgefahren. Das heißt, Quantified Self, was ja eigentlich mal der Vorläufer des Biohackings war dann auch quasi im Umkehrschluss das Thema, was das Ganze dann zur Explosion gebracht hat. Richtig. Ja, abgefahren. Danke für die Einsicht. Ja,
macht ganz kleine These noch von mir. Ganz kleine These von mir. Und zwar, ich glaube, dass das Aufkommen der Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich für ganz viele Menschen einen extrem niederschwelligen Einstieg gebracht hat in das Thema. Wenn die Menschen angefangen haben, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel Magnesium, das merkt man ja. Man merkt, dass man etwas nimmt, was einem nur ganz in seltenen Fällen ein Arzt empfiehlt, dann macht man etwas aus eigenem Antrieb. Und ich glaube, dass dann die Möglichkeit auch, sich im Internet einfach aktiv weiterzubilden. Da sind, glaube ich, mehrere Dinge zusammengekommen. Diese Selbstermächtigung, diese niederschwellige Selbstermächtigung, die da geschehen ist, glaube ich, hat bei ganz vielen Menschen einfach auch was bewegt. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ich das probiere, dann kann ich ja auch einmal auf meinen Schlaf schauen. Dann kann ich ja auch einmal beginnen, mich zu bewegen. Und dann kann ich ja auch einmal den Podcast Biohacking Praxis anhören, was die Allerschlauesten natürlich nur sind.
Absolut, aber auf der anderen Seite, Stefan, wenn ich mich erinnere, ich war das erste Mal mit Anfang 20 irgendwie ein bisschen länger in USA und habe da irgendwie GNC-Stores und sowas kennengelernt und bin heimgekommen mit Melatonin-Kapseln und DHEA und was es damals schon alles gab, weil Hauptsache es war in Deutschland verboten und habe dann die Sachen genommen und letzten Endes, ich habe trotzdem gelebt wie ein Rockstar und fand es halt nur spannend, was es für tolle Sachen gibt. Also ein bisschen mehr muss schon gewesen sein, aber du hast natürlich recht, der Griff zum Supplement ist wahrscheinlich der niederschwelligste Einstieg in mehr Eigenverantwortung. Da ist sicherlich was dran. So, lass uns weitermachen.
So, aber wir reden ja heute nicht nur mit einem Zukunftsforscher, sondern wir reden auch mit einem Biohacker. Ja? Mhm. Sven, du hast dich selbst mit dem Thema, du beschäftigst dich mit dem Thema Zukunft wahrscheinlich nicht nur auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Und du hast jetzt begonnen, tatsächlich auch mit dem Biohacken anzufangen. In welchem ich habe es nämlich gesehen bei einem Vortrag von dir, dass du auch diesen Ring trägst, der uns alle aneinander kettet, ja, der uns verbindet als eheartige Gemeinschaft. Ja. Jetzt erzähl ein bisschen von deinem Zugang, weil ich glaube, ich vermute einmal, dass du einen sehr rationalen Zugang hast und dass du einfach gesagt hast, okay, da spricht nichts dagegen, ich mache das jetzt einmal auch.
Ja, absolut. Also ich erinnere mich an mein, wie soll ich sagen, Erweckungserlebnis oder so. Ja? Und zwar liegt das schon ein bisschen zurück, 2018 würde ich sagen. Ich mache immer so Zukunftskongresse. Also einmal im Jahr lade ich so aus Silicon Valley und China die Leute ein und dann noch ein paar Gäste und dann reden wir zwei Tage über, wie wird die Welt in 10 Jahren. Und 2018 hatte ich also viele Gäste, aber zwei haben mich besonders beeindruckt. Da war einer, der sagte, der nannte sich Biohacker. Und damals hieß Biohacker noch ein bisschen was anderes. Weißt du, was der gemacht hat?
Ja, ja.
Der hat Chips unter die Haut. Ja.
Wir nennen sie die hässliche Verwandtschaft, ja.
Also, ich habe seit 2018 hier einen Chip. Ja?
Okay.
Der macht nichts, der ist einfach da irgendwie. Ja, aber es ist auch nicht schlimm. Also ich bin nicht zum Cyborg geworden dadurch. Das wollte ich eigentlich testen. Naja, und dann war beim selben Kongress 2018 eine Wissenschaftlerin aus Silicon Valley zu Gast, Elizabeth Parrish, eine Genforscherin, die hatte damals zwei Also die hat Gentherapien entwickelt. Ja, Gentherapie heißt, du gibst dir eine Spritze und das legt sich an deine DNA ran und macht da irgendwas und verändert das. Und das ist natürlich alles nicht zugelassen oder war damals alles nicht zugelassen. Hat die trotzdem gemacht, zwei an sich selbst, und hat sich auf die Bühne gestellt und behauptet, ich bin messbar jünger als vor 5 Jahren. Warum? Weil meine Telomere sich verlängert haben. Und alle haben so gesagt, oh, okay, also eigentlich haben die alle für eine interessante Spinnerin gehalten, sage ich mal so. Ja. Das hat mir zum ersten Mal in den Kopf gesetzt, die Idee, dass es Wissenschaftler gibt, und zwar jetzt nicht komplette Spinner, sondern wirklich an den Universitäten und so, die daran forschen, dass sich das menschliche Alter zurückdrehen lässt. Jetzt nicht in Gänze natürlich, wir wissen nicht zum Baby oder so, aber schon in messbaren Größen. Dann habe ich das normale Biohacking angefangen. Ja? Also ich tracke meinen Schlaf, ich trinke hier Proteinendrinks, ich mache ein bisschen Kraftsport und Supplements habe ich auch, selbstverständlich. Ja? Also so das, was man machen sollte, einfach um gesund zu leben. Aber ich hab nie aus dem Kopf verloren, dass es ja auch noch diese wissenschaftliche oder diese stärkere Seite gibt, wo du wirklich mit deinen Genen und deinem Genom und so weiter rummachst. Und dann war ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, ich springe mal in den Sommer diesen Jahres, also 2025, da war ich mit einer Gruppe von deutschen Unternehmern, ich fahre immer nach Silicon Valley und nach China und zeige denen, was da so ist, und da waren wir im Silicon Valley in einer Klinik, die nennt sich Human Longevity, gegründet von Greg Venter. Also Greg Venter, sehr bekannt, ja, einer der Väter sozusagen der Genomforschung, der das auch Human Genome Project angestoßen hat und so weiter. Und dort wurde uns erklärt, pass auf, du komm einmal im Jahr zu uns, dauert 6 Stunden, irgendwie ein halber Tag. Wir messen alles bei dir durch, also wir machen eine Genomanalyse und wir machen eine Mikrobiomanalyse und wir legen dich 90 Minuten ins MRI, also in den Kernspintomographen. Und dann erkennen wir sozusagen, woran du in 5 Jahren irgendwie erkranken wirst. Also wir erkennen es ganz zeitig. Und ja, es ist so, wenn du es ganz zeitig erkennst, kannst du es meistens so bei den meisten Krebsarten oder sowas, kannst du es reparieren. Und dann sagten die, also kostet übrigens 8.000 Dollar, ja, ist noch nicht für jeder Mensch, aber ja, also viele können das bezahlen. Und die sagten, und auf diese Weise wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt. Okay. So, dann kommst du. Zweites Beispiel, dann fahre ich nach China zu diesem BGI und da steht in der Eingangshalle, so über der Rezeption, über dem Counter, stehen 3 komische Hieroglyphen. Also da steht 8B, 6G und I99. Und ich habe gefragt, was heißt denn das? Und dann sagen die, naja, 8B, das sind 8 Billionen, also 8 Milliarden Menschen, die es gab, als das Institut, also das Haus gebaut wurde. Ja, inzwischen sind es 8,5. 6G heißt, wenn du dein komplettes Genom einmal analysierst, einmal sequenzierst, kriegst du eine Datei mit 6 Gigabyte. Und I99 heißt, wenn du das machst und danach lebst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit, also im Durchschnitt, 99 Jahre alt. Also du steigerst dein Lebensalter auf 100. Habe ich gesagt, okay, lohnt, also warum nicht? Ja, ich meine, kann man ja mal machen. So, und dann war, zurück zu diesem Human Longevity Institut, dann hatte der dort eine Folie und da stand, naja, das passiert, also dass Menschen das nutzen, das passiert jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Warum? Weil diese 8.000 Dollar irgendwann so runterrutschen, bis sie irgendwie für jeden bezahlbar werden und so weiter. Und dann war natürlich die Frage, okay, was passiert danach? Und danach hatte er auf seiner Folie Gentherapie, Stammzelltherapie und Human Tissue Engineering, also das Ersatzteilorgan produzieren, würde ich das mal übersetzen. Und zwar für die nächsten 25 bis 30 Jahre, weil er sagte, auch das gibt es schon heute, aber es ist halt noch teuer. So, und du hast ja nach mir gefragt. Ja. Ich hab dann diese Liz Parrish wieder angerufen, die ich da eben von damals kannte, und habe sie wieder auf unseren Zukunftskongress eingeladen. Und dann und hab und habe sie reden lassen und dann hat sie erzählt, sie hat inzwischen 10 dieser Gentherapien. Ihre Telomere haben im Augenblick eine Länge einer 22-Jährigen, sagt sie, also mit Grafiken und so, ja, gemessen. Und dann habe ich gesagt, okay, und kann ich das jetzt auch? Also was muss ich jetzt tun, damit ich das auch mal machen kann? Ja. Und dann sagt sie, das ist ganz einfach, ich verbinde dich mit einem amerikanischen Arzt. Das ist einer der Mannschaftsärzte der amerikanischen Olympiamannschaft, also im Sport. Und mit dem habe ich telefoniert und habe den ausgefragt und der hat gesagt, naja, du, also ich habe gefragt, wie viele Menschen haben das schon gemacht im Augenblick? Sagt er, 400. Dann sage ich, okay, und wie lange dauert das? Sagt er, naja, wenn wir jetzt anfangen, dann dauert es ungefähr 3 bis 4 Monate, bis du auch so eine Gentherapie bekommen hast, weil du musst noch irgendwie vorher Bluttest und das und hier und da und Vorbereitung und so weiter. Und dann frage ich, was kostet das? Und dann sagt er, naja, also die volle Version 750.000 US-Dollar. Weil ich so, 750.000 ist ganz schön viel, geht es ein bisschen billiger. Sagt er, naja, wenn du eine Zehnergruppe bringst, dann ist nur die Hälfte. Ja? Mhm. Also das ist der aktuelle Stand. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe das Angebot auf dem Tisch liegen, mir in Mexiko so eine Gentherapie verabreichen zu lassen. Warum Mexiko? In EU-Land geht das noch nicht, in USA geht es auch noch nicht, sondern es geht in Mexiko, es geht in Dubai, es geht in Bangkok, wenn ich es richtig im Kopf habe, naja, und dann verbindet es halt mit einem Mexiko-Urlaub. Also, kurz gesagt, was ich damit sagen will, ich bin sowohl in den, was ich so sagen würde, in den Longevity-Dingen, also ich kann jetzt nicht mit dir über die verschiedenen Magnesiumarten, da habe ich meinen Coach.
Don't get me started.
Ja, genau. Also das kann ich nicht mit dir reden. Da nehme ich einfach die Hinweise meines Coaches, der mir das sagt. Aber ich versuche das eben, also eine gesunde Lebensweise zu verbinden, tatsächlich mit der Wissenschaft und der wissenschaftlichen, der Umsetzung der Wissenschaft in meinem Körper. Und ich, also früher habe ich gesagt, dass meine Kinder in der Lage sein werden, 120 Jahre alt zu werden. Inzwischen bin ich überzeugt davon, dass ich das selber auch hinkriegen kann.
Du bist, glaube ich, 52 oder 53, gell?
Bin jetzt 52.
Ja, ja. Du wirst also wahrscheinlich, du prognostizierst dir selbst 120 gesunde Lebensjahre.
Ja, ja.
Warum bist du da so sicher?
Naja, also ich meine, sicher ist was anderes, ne? Also sicher, ja. Man kann auch einen Unfall haben und, ja. Oder irgendwie, das ist ja also alles andere als sicher. Aber warum ich sicher bin, dass das sozusagen im Durchschnitt der Menschen erreicht werden kann, ist, weil diese Technologien tatsächlich in einer Art und Weise billiger, kostengünstiger werden, dass Menschen das bezahlen können. Und ehrlich gesagt, jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe hier ein Unternehmen, also ich kann vielleicht ein bisschen flexibler mit Geld umgehen als so andere Menschen. Ja? Deshalb habe ich die Möglichkeit, wahrscheinlich das ein bisschen eher zu nutzen als diejenigen, die darauf warten, dass die Krankenkasse das bezahlt. Ja? Ja. Insofern bin ich mir da, also habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür.
Jetzt muss man fixerweise sagen, ich habe mich da leider Gottes nicht vorbereiten können, das muss ich tatsächlich nachlesen. Ich bin ja grundsätzlich kein wahnsinniger Fan der Telomerlänge als Altersmarker, da hat sich inzwischen ein bisschen was getan, es gibt auch andere und ich stelle das jetzt nicht in Frage, ich weise nur darauf hin, aber auf der anderen Seite muss man natürlich klar sagen, selbst wenn du heute die 750 auf den Tisch legst und das als Inhalt eines neuen Produkts von dir machst, würde ich sagst, schau mal, bei mir kann man es selber sehen, dann machst du es halt morgen, das ist ja letzten Endes kein Thema. Interessant wäre halt tatsächlich zu sehen, wie wirkt sich so eine Gentherapie dann auf die anderen Altersmessmethodiken aus, da wird die Frau Parrish bestimmt was haben, aber da ich es nicht wusste, habe ich sie nicht gefragt, deswegen hast du es jetzt auch nicht dabei. Müssen wir nochmal nachschauen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dieser Cutting-Edge-Bereich, das ist natürlich das, was das Ganze vorantreibt. Ich sehe es in meiner Welt, ist wahrscheinlich das Hochpreisigste, was die Leute machen, momentan einfach Stammzellentherapie. Da sind wir dann auch in Mexiko, da sind wir auch viel auf den Cayman Islands unterwegs, was ganz praktisch ist, dann kann man noch kurz beim Banker vorbeischauen, nehme ich an. da ist es natürlich auch schon so, wo du sagst, okay, so ein komplettes Stammzellen-Makeover, wenn du es nennen möchtest, mit zwei Durchgängen 75.000 bis 80.000 Euro, ist echt viel Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn du früh genug dran warst und gesagt hast, ich habe jetzt meine Stammzellen, was weiß denn ich, mit 30, 40, 45 einmal ansaugen, also aus dem Körper rausnehmen lassen und habe die jetzt eingefroren und kann sie immer wieder züchten, dann ist es natürlich toll, wenn du mit 60, 70 irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast und das Zeug aus deinem früheren Ich in dich zurückfliegt. Thema Stammzellen, weil ich gerade da schon hinschwadroniere, ist dir dazu auch irgendwann mal was begegnet? Weil wir haben ja da in Deutschland oder in Europa immer noch, die Liga bringt eh nichts und die Liga bringt alles und die Wahrscheinlichkeit scheint ja irgendwo dazwischen zu sein.
Ja, also da bin ich jetzt persönlich nicht so dicht dran am Thema Stammzellen, außer dass Freunde von mir tatsächlich also solche Therapien gemacht haben, ja, die sind dann eben nach Bangkok oder aber gut, das kannst du halt inzwischen an verschiedenen Orten machen. Aber aus meiner Sicht ist das eine, also das eine Stammzellen, das andere die Gentherapien und dann die Ersatzteilorgane, was tatsächlich den nächsten Schritt in dieser Entwicklung darstellt. Und du hast völlig recht, also ich würde niemals so weit gehen, heute an irgendwie ein abschließendes Urteil fällen zu wollen, dass das jetzt alles funktioniert oder alles nicht funktioniert oder so. Wenn da 400 Leute so ein Ding gekriegt haben, dann hast du keine Evidenz, hast du nichts, natürlich, sondern wir sind unter den Pionieren.
Ja, fix. Ja,
das ist der augenblickliche Zustand.
Du, als ich meine erste Blutwäsche quasi bekommen habe, also so eine Innesferese seinerzeit, da war das auch noch irgendwie total fringe und warum geht ein gesunder Mensch an sowas Ähnliches wie ein Dialysegerät? Und inzwischen ist es irgendwie im gehobenen Lebensstil angekommen, dass man ein oder bis zweimal im Jahr die Schwermetalle und die gesundheitlichen Fehlentscheidungen wie beim Ablasshandel einfach in der Filteranlage lässt. Also das geht ja alles relativ schnell und der kluge Mensch, der seinerzeit dieses Health is the New Wealth-Schild aufgemacht hat, der hat wahrscheinlich ganz gut auch deinen Job übernommen, um in die Zukunft zu schauen. Und so sieht es ja aus. Entschuldige die Abschweifung, aber hat mich gerade interessiert.
Was sind denn so die nächsten Sachen, die du auf deiner persönlichen Biohacking-Reise jetzt so ein bisschen siehst? Ja, wo glaubst du, sind jetzt so Hebel? Weil ich komme ja aus der Welt, als Hobby-Biohacker komme ich aus der Welt, eigentlich sind die Basics das, was am Ende die größte Auswirkung hat. Das heißt, gescheit schlafen, ordentlich essen, sich bewegen, schauen, dass der Stress nicht allzu schlimm die Oberhand gewinnt. So, jetzt, wie siehst du das? Ja, siehst du da, dass die Basics King sind und bleiben werden? Oder gibt es einfach diese Dinge, die dann diese ganz großen Eingriffe in Stammzellen gehen und so weiter und so weiter und so weiter? Wie schaut da die Situation aus?
Das ist eine ganz spannende Frage und die hängt an einem Punkt, der mir erst jetzt, als ich vor einem Monat im Silicon Valley war, so richtig klar geworden ist. Warum? Weil ich hatte dort ein Gespräch mit einem der Gouverneurkandidaten für Kalifornien. Also in Kalifornien gibt es nächstes Jahr wieder Wahlen. Es gibt 5 Kandidaten bei den Demokraten. Die Republikaner haben sowieso keine Chance in Kalifornien. Also mit einem dieser 5 habe ich einen Abend verbracht und in der Gruppe. Und das war natürlich der Sultan Istvan heißt der. Der hat früher mal in der transhumanistischen Partei, also der versucht diese Auswirkung von Technologie auf Gesellschaft sozusagen wirklich auf politische Ebene zu bringen. Und mit dem habe ich ein Gespräch genau zu dieser Frage gehabt, ja, was ist jetzt der nächste Schritt und wie wird das quasi massenrelevant in der Gesellschaft und so weiter. Und seine ganz klare, seine sofortige Aussage war, das wird nur dann oder erst dann richtig in die Gesellschaft kommen, wenn wir verstehen, dass das Altern eine Krankheit ist. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, da habe ich persönlich lange Zeit davor zurückgescheut, weil ich dachte, nee, Altern, das ist doch ganz normal, das ist doch ganz natürlich, das ist keine Krankheit. Ja. vielleicht Schicksal oder Krankheit? Nee. Und der mit voller Inbrunst und voller Überzeugung sagt, pass auf, es ist ganz einfach. Unsere Vorfahren vor 300 Jahren sind alle an irgendwelchen Infektionskrankheiten, also nicht alle, 90% an irgendwelchen Infektionskrankheiten gestorben. Heute sterben nur noch 3% an Infektionskrankheiten. Heute sterben 90% am biologischen Alter. Und es war schon immer so, ist seine Argumentation, es war schon immer so, dass eine Generation, also eine Generation von Menschen, daran gearbeitet hat, dass ihre Kinder nicht mehr an demselben Zeug sterben müssen wie die eigene Generation. Ja, die haben also immer diese Krankheiten vernichtet quasi. Mhm. Und mit derselben Logik, sagt er, ist es unsere Aufgabe, das Altern zu bekämpfen als Krankheit. Ja, und wenn dann, und das ist so eines seiner, nun hat er natürlich eine politische Agenda, der will da irgendwie Gouverneur werden, ist klar, aber der sagt, einer meiner zentralen Punkte in meiner politischen Agenda ist, das Altern wird zu einer Krankheit erklärt und dann werden eben auch all die Maßnahmen, all die Therapien, die dem Altern, also die das Altern vielleicht zurückdrehen oder wie auch immer, quasi zum... Also erstens nicht nur es darf gemacht werden, sondern es muss gemacht werden. Ja, die Krankenkassen müssen bezahlen und so weiter und so fort. Und das fand ich eine sehr, also das habe ich zum ersten Mal so gehört, dass das auf politischer Ebene in dieser Weise diskutiert wird. In Deutschland, hier in Europa, kriegst du davon auf politischer Ebene gar nichts
mehr. Greifen sich alle in den Kopf. Ich meine, wer uns jetzt beiden einfällt, Andreas, ist wahrscheinlich der Michael Grewe, mit dem wir sehr lang geredet haben und der seine hunderten Millionen Euro, die er verdient hat als Gründer von Web.de und als Internetpionier in Deutschland, jetzt dafür investiert, dass er einfach sich die ganz großen Krankheiten der Welt anschaut und in Startups investiert, die diese ganz großen Killer adressieren. Und da sind einige dieser Unternehmen in der Theorie, haben die schon Lösungen gefunden und wie wir alle wissen, durchlaufen solche Bewilligungsverfahren natürlich in der Praxis sehr viele Stufen, wenn es nicht gerade um eine Impfung geht oder so. Aber das dauert natürlich Jahre. Aber wir sind da eigentlich schon ziemlich nah an einer Lösung für zum Beispiel Herzinfarkt, für zum Beispiel manche Krebsgeschichten, für zum Beispiel, also die großen Killer sterben aus.
Fix. Ja. Allerdings muss man natürlich sagen, wir haben natürlich ein wahnsinniges Problem und das ist der Grund, warum dieses Gespräch in Kalifornien stattfindet und nicht irgendwo im mittleren Westen. Die Vorentscheidungen, die die Menschen treffen, bevor sie diese Therapie bewilligt werden bekommen, werden natürlich ganz massiv schon auch das beeinflussen, was danach hinten rauskommt. Und ich glaube, so ganz klassisch dieses Thema Altern ist eine Stoffwechselerkrankung, war ja auch sehr lange Zeit ein Riesenthema. Und das ist natürlich schon so ein bisschen die Grundlage von dem Ganzen, ist natürlich schon erstmal ein pfleglicher Umgang mit dem eigenen Körper, weil ganz ehrlich, egal ob es jetzt der Michi Grewe ist, wer dich noch nicht gesehen hat, Sven, man sieht es ja auch an. Also es ist halt einfach so letzten Endes, wenn du die Karosserie jeden Tag irgendwie beim Parken an den Baum rammst, damit du in den Parkplatz reinpasst und wenn du irgendwie das Öl nicht nachschaust und den falschen Treibstoff tankst, dann wird die Karre halt nicht ewig fahren.
Ja. So ist es natürlich.
Das ist halt auch ein bisschen so der Teil, wo man sagen muss, da wird es natürlich auch spannend werden. Wie kann dann, wenn wir jetzt unseren kalifornischen oder deinen kalifornischen Freund ins Amt hebeln, wie geht das dann weiter? Sind dann nur diejenigen bei der Krankenkasse quasi qualifiziert, diese Leistung entgegenzunehmen, die letzten 20 Jahre ihre Gesundheitsdaten geteilt haben, die ihr Wearable ins Netz gestellt haben und der Sachbearbeiter sagt, okay, ja, der hat regelmäßig einen Service gemacht, getankt hat er auch brav, Waschwasser war auch nie leer. Ja, da hat er mal einen Platten gehabt, aber sonst ist alles gut. Zahlen wir das jetzt. Genau, da kommt natürlich auch wieder ganz viel, wo man sagen muss, besteht da eine Chance oder besteht da ein Risiko jetzt auch aus deiner Sicht, wenn wir einfach sagen, haben wir eine Chance als Gesellschaft, gesundheitliche Eigenverantwortung zu belohnen.
Solidarität neu zu definieren. Nämlich auch eine prophylaktische Solidarität zu sagen, ich achte auf meinen Körper, das heißt, ich entlasse das Gesundheitssystem.
Ja, wobei Stefan, Solidarität ist gefährlich. Ich erinnere mich an eine Zeit, da hat es geheißen, du bist solidarisch und tust was für die Gesellschaft, wenn du keinen Sport machst, nicht rausgehst und am besten auch nur noch ganz wenig atmest, aber egal.
Und Pizza isst auf deiner Couch, wir wissen es. Und genau. Das hat mich schon sehr getriggert damals. Aber wir schweifen jetzt ein bisschen ab, wir sollten unseren Gast auch einmal zu Wort kommen lassen, oder?
Bitte. Ja, ich glaube, dass wir, also wenn du als Zukunftsforscher so die langen Linien sozusagen betrachtest, ja, dann hast du zwei Phänomene ganz oft. Und das eine Phänomen ist, eigentlich, es wird, also auf langer Linie wird es besser, ja, also auch die Gesundheit der Menschen, also ich meine, das ist ja jetzt gar nicht, das liegt ja eigentlich auf der Hand, ja, wenn du irgendwie 100 Jahre zurückschaust oder 200, ja, die Gesundheit der Menschen wird besser, auch in kürzeren, in Dekadenabständen. Es gibt weniger Raucher und so weiter. Also insgesamt wird es schon irgendwie besser. Warum? Aber das heißt nicht, dass alles gleichzeitig, also dass alle Menschen nun gleichzeitig irgendwie aufgeklärt sind. Und das heißt es nicht, sondern es heißt immer, dass einige nach vorn preschen. Ganz oft sind das natürlich auch die sich es leisten können, ja, weil diese Dinge eben erstmal teuer sind. Das ist so. Das war aber ehrlich gesagt auch noch nie anders. Das war auch bei der Einführung des Autos nicht anders oder irgendwas. Das war immer so, wenn es um Technologien geht zumindest. Und dann ziehen die anderen Schritt für Schritt nach. Ja? Nicht umsonst gibt es in der Kundensegmentierung für verschiedenste, also Technologien, gibt es halt die First Mover, dann gibt es die Early Adapter und dann gibt es die und so weiter. Das ist eigentlich aus meiner Sicht nichts anderes auch im Bereich von Gesundheit. Insofern würde ich, also selbst wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit es nicht so ist, dass in 5 Jahren ab Datum 1. Januar jetzt nun alle Menschen gleich sich so verhalten, würde ich trotzdem sagen, das ist der Weg, das ist der Trend, der geht dahin, da schauen sich dann immer mehr Menschen was ab und können sich es dann auch leisten und es wird billiger und wie das eben so ist. Ja. Insofern würde ich das nicht, würde ich das jetzt nicht negieren als Trend oder wegreden als Trend, selbst wenn auf dem Weg dahin es vielleicht so die eine oder andere Höhe und Tiefe gibt. Ne?
Eine Frage, die sofort kommt, wenn man mit Menschen spricht und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie vor, durch meinen Lebensstil meine Lebensspanne zu verlängern, auf, ich weiß nicht, 100, 110, 120, 150 vielleicht. Sogar der Michael Greve redet offen von 150.
Ja.
So, dann die erste Frage lustigerweise ist von den meisten Leuten, die sagen, um Gottes Willen, so lange will ich gar nicht leben, weil ich werde ja dann ganz krank sein. Das kriege ich relativ schnell wegargumentiert, wenn ich sage, ich habe überhaupt keine Lust, die letzten 30 Jahre in irgendwelchen Schläuchen zu hängen. Und die zweite Frage ist, dass die Leute sagen, das ist ja ökologisch ein Wahnsinn, das geht sich doch niemals aus. Jetzt sind ja jetzt schon viel zu viele Menschen auf der Welt. Wir bringen den Planeten ja um, wenn wir nicht sterben. Wie siehst du das? Wenn du jetzt sagst, die Prognose ist, und ich habe einen Vortrag von dir gehört, wo du gesagt hast, das ist auch ein Saying unter den Biohackern, wenn du dir die nächsten 10 Jahre überlebst, dann hast du eine ziemlich gute Chance, 100 zu werden. Wenn du die nächsten 20 Jahre überlebst, dann bist du wahrscheinlich 120, weil einfach die Wissenschaft dann schon so weit sein wird. Ja? So, aber was macht das, wenn ich jetzt nicht sterbe, dann bin ich ja nach wie vor da. Dann fahre ich nach wie vor mit dem Auto, esse vielleicht auch ein bisschen ein Fleisch und stehe in der Welt herum und atme CO2 aus. Also irgendwie störe ich, oder?
Ich glaube nicht, dass du störst. Ich hoffe, ich störe dann auch nicht. Aber
so, hier ein ganz kurzer Cut. Dieses Gespräch ist so lang und so intensiv, dass wir es auf zwei Teile aufsplitten. Und erstmals erscheint am kommenden Freitag eine Biohacking-Praxis mit dem zweiten Teil dieses Gesprächs. Ich freue mich wahnsinnig drauf und Andreas, ich glaube, dir geht's ähnlich.
Nee, absolut. Und bitte nehmt euch die Zeit, auch die zweite Hälfte entsprechend anzuhören. Es ist ein echtes Geschenk, mal jemanden da zu haben, der sich für unsere Bubble so interessiert und auf der anderen Seite doch irgendwie auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen kann. Also dementsprechend bookmarken, abonniert habt's uns eh. Diesen Freitag gibt es den zweiten
Ausnahmsweise Teil. Freitag und wir werden in Zukunft übrigens ein bisschen öfter am Freitag mit euch reden und da freuen wir uns schon richtig drauf, aber das werden wir dann ein anderes Mal erzählen.
Genau, ansonsten, wer uns abonniert hat, dem kann es wurscht sein, wir landen eh in eurem Player. Insofern,
genau.
Wie immer, bye-bye. Bleibt uns gewogen, bye-bye.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld, betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.